Meinst du, man hört das Down-Knirschen?
Das ist nicht direkt halt Schalt, also halt neben die, whatever, gegen die Wand. Ich muss echt Deutsch lernen.
Es ist 7 Uhr abends und wir liegen im Bett für unsere Frühstückspodcast. Das Jade, wie sieht's denn gerade bei dir aus?
Warum hörst du dich an wie meine Therapeutin? Yeah, 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 yeah. I got melanin. Oh yeah, oh yeah. I got melanin. Melanin. You bet. We got melanin. 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 I got melanin. Oh yeah. I got melanin, you bet. We got melanin, 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 melanin. Okay.
Each time I write a book, every time I face that yellow pad, the challenge is so great. I have written 11 books, but each time I think, uh-oh, they're going to find out now. I've run a game on everybody, and they're going to find me out. Das hat Maya Angelou gesagt. Und Maya Angelou, also vor allem dieses Zitat ist ein großes, wie sagt man das, ein großes Aushängeschild immer, wenn über das Imposter-Syndrom, das Hochstapler-Innen-Syndrom gesprochen wird. Hi, Joanna.
Hallo, Jade.
Genau, wir sitzen zusammen und sprechen heute über das Hochstapler-Innen-Syndrom. Nehmen wir das jetzt so eigentlich?
Das ist, in meiner Welt wird gesagt, okay. Männer sind mitgemeint.
Ja, absolut, genau. Willst du kurz erklären, was das Hochstapler-Innen-Syndrom ist?
Das Hochstapler-Innen-Syndrom oder auch Imposter-Syndrom, wie das vielleicht die ein oder andere schon in sozialen Medien gehört oder gelesen hat. Also psychologisch gesehen ist es ein Attributionsfehler. Also worauf führe ich mein Verhalten oder in diesem Falle meine Erfolge zurück? Mhm. Und der Fehler beim Hochstapler-Innen-Syndrom ist, dass Menschen, die davon betroffen sind, halt ihre Erfolge eher auf Umstände zurückführen, also zum Beispiel auf Glück oder eine Klausur war besonders leicht und ich habe nur deshalb eine Eins geschrieben oder ja, das Wetter war gut und deswegen war das Spiel, Fußballspiel irgendwie super. Wiederum, nicht Betroffene führen halt eigene Erfolge auf ihr eigenes Können zurück, was auch viel gesünder ist für die Psyche.
Absolut.
Wiederum Misserfolge werden beim Hochstapler-Innen-Syndrom auf das eigene Missfehlen, auf das eigene Nicht-Können zurückgeführt und nicht auf die Umstände und darauf, dass man vielleicht Pech hatte oder eine Klausur besonders hart war. Genau, also im Grunde liegt der Fehler darin, dass es halt nicht so ist, also dass es wäre halt so richtiger, es wäre halt, genau, es wäre halt richtiger, zu sagen, ey, ich habe diesen Erfolg gerade, weil ich gut war, weil ich gut bin. Ich habe die Eins geschrieben, weil ich klug bin, weil ich gut gelernt habe, weil ich die Sachen kann. Mhm. Und grundsätzlich für die eigene Psyche wäre es halt gesünder, auch Misserfolge sich nicht immer komplett anzuziehen und zu sagen, das habe ich komplett selbst verschuldet.
Genau. Seit 1978 gibt es dafür auch einen Namen. Das haben Pauline Clance und Suzanne Imes aufgestellt, also die kamen mit dem Imposter Syndrome, weil die sich nämlich genau darüber ausgetauscht haben, dass sie ganz oft das gleiche Gefühl haben, obwohl sie total erfolgreich irgendwie unterwegs waren, dass sie ganz oft denken, dass das irgendwie nur ein Zufall war oder dass das jetzt gerade Glück war, dass sie eigentlich gar nicht so viel können und immer irgendwie so eine Angst hatten, dass jemand dann rausfindet, dass sie eigentlich gar keine Experten sind, weil woher sollen sie das alles wissen, was sie da aufstellen? Also es ist ganz interessant und die haben sich halt dann ganz intensiv mit diesem Gefühl und mit vielen Leuten, die diese Gefühle hatten, befasst. Man muss allerdings sagen, dass das zu dem Zeitpunkt in ihren Studien fast ausschließlich weiße Middle- oder Upper-Class und educated Frauen waren, mit denen diese Studien geführt wurden, wo dann das Imposter-Syndrom so rauskam. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie viel seitdem geforscht wurde und wie viel seitdem auch berichtet wurde, muss man sagen, dass das Imposter-Syndrom überwiegend Menschen aus marginalisierten Gruppen und hauptsächlich unterrepräsentierten Gruppen betrifft. Und vor allem auch, wo wir uns jetzt, also wo ich mich jetzt auch so in meinen Suchen irgendwie mit befasst habe, beziehungsweise was ich ganz oft gefunden habe, ist, dass Black, also Women of Color und Black Women ganz oft dieses Imposter-Syndrom haben, mehr oder weniger stark ausgeprägt. Und da kommt es aber noch irgendwie hinzu, da haben wir auch, das hast du auch schon vorhin gesagt, dass, also zu mir, dass das auch daran liegt, dass in dem Fall bei marginalisierten und unterrepräsentierten Gruppen nicht nur eine innere Stimme ist, die das sagt, sondern sobald man aus der Tür raustritt, ja von der Gesellschaft ganz oft genau die gleichen Sachen bestätigt bekommt oder gesagt bekommt.
Genau, absolut. Also ich will nochmal kurz zurück. Mhm. Ich hoffe, also wahrscheinlich unsere ZuhörerInnen, die sich in derselben Gruppe wie wir befinden, haben, die bei denen hat es bestimmt jetzt überall kling, kling, kling gemacht, so wow, okay, kenne ich komplett, aber jetzt trotzdem nochmal, um das ein bisschen genauer zu erklären, also wenn man das jetzt auf, also so die erste Forschung berücksichtigt oder auch heute, also gibt es noch viele wissenschaftliche Artikel, die dazu darüber, also Befunde gefunden haben, dass 66% der Frauen irgendwie davon betroffen mhm. sind, dass was in dieser Geschlechterindifferenz halt, also wo so die Ursachen liegen, ist, dass Jungs und Mädchen halt anders sozialisiert sind und halt auch, dass Jungs oft gesagt bekommen, also dieses sehr früh schon lernen, Lob und auf ihre Leistung und auf für die Sachen, die sie halt machen, zu bekommen und halt, das war jetzt voll der blöde Satz, sorry, voll so Kauderwelt, aber Jungs lernen halt viel, viel eher, dass sie Erfolge haben. Ja, also und ne, auch, dass sie auch, also ich weiß nicht, auch allein in diesen, dass sie, wenn sie in Sportvereine sind oder so, mhm. oder dass sie halt ihre eigene, also Leistung oder positive Sachen immer was mit sich selbst zu tun mhm. haben. Und Mädchen lernen halt eher, dass es ja, dieses sich zurücknehmen und so, und vielleicht nochmal drüber nachdenken, und war das jetzt wirklich so gut oder habe ich das wirklich gut gemacht oder woran könnte das liegen? Und da wird quasi schon diese Saat gesetzt, ne? Dass genau. du diese Unterschiede im Endeffekt dann zwischen Männern und Frauen hast.
Genau, also dass du echt vermehrt das bei Frauen hast. Männer sind natürlich auch von Imposter-Syndrom betroffen, ne? Oder haben das, fühlen das auch oft, aber muss sagen, dass es tatsächlich überwiegend Frauen sind und dann noch überwiegender Leute aus unterrepräsentierten Gruppen.
Das Problem ist halt bei, also jetzt zum Beispiel als Women of Color in Deutschland, in einem mehrheitsweißen Land, du wirst, also sobald du auf die Straße trittst und quasi sowieso alleine oft, ne, in einer Gruppe bist oder die Einzige, wird halt zum Beispiel durch positiven Rassismus genau das an dich herangetragen, dass zum Beispiel, dass gute sportliche Leistungen hast du aufgrund deiner Genetik, aber nicht, weil du
sportlich bist. Ja, weil du hart trainierst und so.
Ich, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, aber ich habe ja, seit ich 3 Jahre alt bin, nehme ich Tanzunterricht. Mhm. Und wie oft wurde mir gesagt, oh, du hast Rhythmus im Blut. Mhm. So, dass ich vielleicht einfach schon viele Jahre Tanzerfahrung habe und vielleicht einfach gut bin. Ja. Das wird mir nicht gesagt. So ist es. Ich lerne so, nee, es sind äußere Faktoren, die dafür sorgen, dass das irgendwie Leute gut finden.
So. Ja, voll. Also ich habe das auch gerade darüber nachgedacht, als ich mit meinem Freund beim Sport war. Man muss sagen, mein Freund trainiert, seit er sehr jung ist, sehr intensiv und war auf Militärschulen und war in der Armee und so. Und da ist es halt so oft, dass, und immer noch trainiert er ja seine 3-4 Stunden am Tag tatsächlich. Und wenn wir dann beim Sport sind und dann jemand fragt nach seinen Routinen oder irgendwie wirklich fragt, wie er so muskulös ist oder so fit und so, und dann, wenn er denen das erklärt, dann sagen die, ja, okay, aber das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen genetisch, so bei dir sind die Muskeln halt einfach auch schon da und sind dann auch einfach, wenn du ein paar Push-Ups machst, weißt du, und ich bin immer so, nee, der trainiert sich wirklich einfach den Arsch ab. Und das ist immer wieder so, wo ich so denke, ja, da sagt keiner, ich sehe dich hier jeden Tag trainieren und daran liegt's, weißt du, sondern rechtzeitig einmal die Woche ein Eisen anzufassen, weißt du? Aber und das sind so immer wieder, das ist mir auch sofort eingefallen, das Beispiel.
Wenn er weiß, wäre das aber so. Ja, ich sag's dir, dann würden die Leute sagen, ja.
Er hat das auch nur von weißen Leuten. Klar, das sind so die Arbeit nicht. Also es sind auch dann die Jungs, die Arbeit irgendwie nicht so reinstecken wie er, aber die dann. Und ihre Ausrede ist dann, aber bei ihm sieht man das halt sofort. Also es ist halt echt, ja, es ist super interessant. Und wie gesagt, genau das sind die Leute, die dann sagen, naja, aber das hast du jetzt Glück gehabt oder so. Also, ne? Und deswegen hat man genau in diesen, bei den Leuten eher das Imposter-Syndrom. Und es ist ganz interessant. Ich frage mich, wie viele von den Leuten, die das hören, jetzt gerade denken, was zur Hölle, dafür gibt es einen Namen. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das erste Mal vom Imposter-Syndrom, also ich weiß, ich mische gerade das Englische und Deutsche immer, also ich sage immer Imposter-Syndrom, ich bin ja sowieso so ein bisschen gedenglisch, deswegen. Als ich das erste Mal davon erfahren habe, war das von einer nigerianischen Frau aus London, die darüber einen Blogpost geschrieben hat und ich habe das gelesen und ich mag sie total für alles, was sie macht. Die ist DJ und die ist, sagt man eigentlich DJ noch? Das habe ich mich letztens gefragt, weil in Amerika fanden die Leute das ganz komisch, als ich das gesagt habe. Aber ich weiß nicht, ob das, sollen wir das kurz googeln gleich?
Ich weiß es tatsächlich nicht.
Ich weiß nicht, ich wusste nicht, dass das irgendwie diskriminierend sein könnte oder dass das komisch ist. Jedenfalls, wie dem auch sei, sie legt auf und sie ist auch Radio-Host und ich finde die Sachen, die sie macht, total cool. Und die macht auch super viel. Und dann habe ich mir das durchgelesen und sie schreibt halt auch darüber, dass sie total oft damit hadert, dass sie ganz oft denkt, boah, was mache ich? Also wenn Leute jetzt rausfinden, dass ich gar nicht, keine Ahnung, Expertin in dem sein kann, was ich mache. Oder alle, die das gut finden, irgendwie finden dann heraus, dass ich wie jetzt auch, also dass ich eine Hochstaplerin irgendwie bin. Und dass sie ganz oft mit sich hadert und ganz viel trotzdem macht, aber dass es auch einen sehr oft daran hindert, Sachen zu kreieren für sich selbst, weil man natürlich immer denkt, oh, das, warum sollte ich das jetzt machen, so keine Ahnung, ich kann das nicht gut genug, gibt es bestimmt Leute, die das besser können oder so. Und als ich das erstmal gelesen habe, war ich so, oh mein Gott, bin ich.
In welchen Situationen hast du es ganz stark oder welche Situationen fallen dir dich bezüglich jetzt als erstes ein?
Meine Musik. Also, und da, ich glaube, das ist auch, ich weiß, das ist der Grund, warum ich so wenig Musik bis jetzt wirklich veröffentlicht habe oder gemacht habe, sodass Leute sich das anhören können, weil ich immer Momente habe, wo ich denke, boah, ich bin gut darin. Und das ist immer schon das Einzige gewesen, was ich wirklich, wirklich machen wollte. Aber ich denke jedes Mal, wenn ich da sitze und aufnehme oder übe oder schreibe, da gibt's keine Ahnung, ich bin nicht die krasseste Sängerin. So, warum will ich das jemand anhören? Und die Leute, die wirklich zu mir sagen, oh mein Gott, Jade, das hört sich richtig gut an, warum kann ich das nicht bei Spotify hören oder so? Dann sage ich halt immer, ja, das sind halt die Leute, die mich gern haben. Also weißt du, es gibt wirklich Momente, wo ich denke, ey, ich habe Talent. Und deswegen arbeite ich auch weiter dran. Aber das sind die Momente, wo ich dann immer denke, ey, wenn ich das rausbringe und dann findet irgendwann jemand raus, dass ich gar nicht 8 Oktaven singen kann.
Also du denkst dann auch so, also das kenne ich von mir auch so, ich muss dann auch so die Allerbeste sein. Also voll. Dass ich, also ich kann, also quasi ich bin halt nicht die Allerbeste, also ich weiß jetzt nicht, ob das, also ich denke halt nicht so, oh Gott, ich bin eine Betrügerin oder so, aber ich denke halt oft so, ach ja, die Leute werden schon irgendwann sehen, dass ich nicht so gut bin. Oder also die Leute, die mich loben.
Ja.
Zum Beispiel, ich habe das auch, also ich wollte auch nochmal sagen, also beim Hochstaplerin-Syndrom ist es auf jeden Fall so, dass es immer auf Leistung bezogen ist, nicht auf soziale Situation. Das ist ein anderer Attributionsfehler, den kann ich auch gerne erklären. Aber also es geht immer um deine Leistung, die irgendwie gemessen wird. Also ich denke dann oft manchmal so, ja, ich kann das oder ja, ich bin gut und ich habe das, aber ich bin halt nicht die Allerbeste und deswegen ist es, ist meine Leistung eigentlich egal oder nicht mehr wert. So, also ich muss Ich habe auch, und das glaube ich, das kommt auch durch dieses, dass ich es gewohnt bin, immer die Einzige zu sein in allen Gruppen, in denen ich bin, in allen Situationen, in denen ich bin, von Kindergarten bis jetzt in meinen Uniseminaren bin ich ja immer noch die Einzige, dass ich halt immer davon ausgehe, dass es nur, also nur mich geben kann und da muss ich aber auch die Beste sein.
Ja.
Und wenn es aber zum Beispiel jetzt im Journalismus, wenn ich merke, ah, okay, da ist, ich weiß nicht, in der ARD ist eine schwarze Moderatorin, denke ich, wow, großartig, super, yes, yes, yes. Und dann, ah, okay, dann ist mein Platz ja schon belegt und ich, also es ist ja klar, ich bin ja, so gut bin ich, kann ich, werde ich niemals sein. Mhm. Kann, also dann kann ich, also das kann ich auf jeden Fall nicht mehr machen.
Das ist so krass. Das ist, ich habe das Gefühl sogar manchmal bei unserem Podcast. Und es ist so witzig, weil wir machen unseren Podcast ja wirklich einfach aus unseren eigenen Gefühlen und Erfahrungen heraus und wir sagen ja nie, wir sind jetzt die Experten für alle Women of Color und wie man sich fühlt als Women of Color oder keine Ahnung. Sondern wir reden ja wirklich, das ist ja das Freiste, was du machen kannst, dass wir wirklich sagen, ey, wir reden jetzt wirklich darüber, wie wir das empfinden aus unserer Perspektive und versuchen einfach nur auch das, worüber wir reden, ganz klar irgendwie zu benennen, sodass Leute sich ihre eigene Meinung machen können. Und dennoch denke ich manchmal, boah, wenn Leute, die uns zuhören, rausfinden, dass ich gar nicht alles weiß, was manchen vielleicht schon ersichtlich ist, dann denke ich mir, oh Gott, stell dir vor, das findet jemand raus.
Aber krass, ich meine, was soll denn, also ich meine, deine Erfahrung
ja, kannst genau.
nur du wissen.
Und, genau, und die sind halt genauso, wie sie sind. Also,
das ist halt dein Leben.
Ja, das ist, also es ist so verrückt. Und wenn du überlegst, für mich ist das, glaube, ich tue mir da selber auch gar keinen Gefallen mit, weil, also tut man sich grundsätzlich nicht, aber weil ich ja zum Beispiel, ich habe ja nicht studiert und ich habe ganz viele Sachen, die ich in meinem Leben gemacht habe, so wenn es um Eventmanagement und PR ging und ich da Teams geleitet habe und ich irgendwie, ich bin letztens auch, wenn wir so eine Talentshow damals organisiert und hat jemand auch voll irgendwie coole Sachen gewonnen und wir haben krasse Künstler irgendwie dann damit rausgefischt, dann denke ich mir, dachte immer irgendwo, ich bin voll die Betrügerin, weil ich mache hier voll den Eventmanagement-Job und ich habe keine Ahnung, wie man sowas aufzieht. Aber ich bin halt natürlich damit danach gegangen, wie, was habe ich für Erfahrungen, was sehe ich, ist cool, was lese ich nach an, weißt du, wie springen Leute auf Sachen an, wie kannst du Sachen cool planen, dass Leute die cool finden, dass die auch Spaß an dem Event haben und so. Ich habe so viele Sachen halt so gemacht, dass ich mir die Sachen selber angeeignet habe. Und ich will nicht sagen, dass ich damit genau das gleiche Wissen habe, wie jemand, der 20 Jahre schon Eventmanagement macht oder so. Aber genau deswegen habe ich halt immer gedacht, oh, selbst wenn es das krasseste Event oder ein super Erfolg geworden ist, dachte ich mir nach so, wenn die Leute dann wüssten, dass ich das gar nicht kann eigentlich.
Krass, und du hast doch gerade einen bewiesen, dass du es
kannst. Ganz genau. Und genau darum geht's. Und das ist halt das Witzige, weil am Ende des Tages kannst du ja nur nach dem Ergebnis gehen. Und selbst was du gut kannst, kann schief gehen. Ne? Mhm. Und wenn ich aber was Krasses mache, wenn ich gut backen kann und ich habe es mir selber beigebracht und ich mache jetzt mein Tortenbusiness auf, dann habe ich am Ende ein Tortenbusiness. Dann ist es scheißegal, ob ich dafür 3 Jahre in der Schule war oder nicht. Wenn die Leute meine Torten feiern, ist es doch im Endeffekt total egal. Weißt du, was ich meine? Weil dann bist du eine Tortenmacherin. Und ich glaube, das geht mit ganz vielen, also mit ganz vielen Projekten ist das so, dann machst du das und dann hast du es halt in dem Moment gemacht und bist vielleicht gut da drin. Und dann ist es doch egal.
Es ist halt, ja.
So, weißt du, es ist vollkommen...
Du hast vollkommen recht. Aber ich habe, also was bei mir auch voll oft das Problem ist, ich lasse mich mega schnell verunsichern. Und ich habe halt nicht gelernt oder ich habe nicht dieses Selbstvertrauen, an diese Leistung zu glauben einfach, die ich erbracht habe. Zum Beispiel in der Uni... mein bestes Fach ist Neuropsychologie. Mhm. Ich weiß, ich bin da richtig in Richtung Neurowissenschaften. Ich bin richtig, richtig gut darin. Ich lese privat auch super viel dazu und ich habe mir einfach wirklich schon so ein Grundwissen angeeignet. Und ich bin manchmal, wenn dann Leute kommen und sagen, mir irgendwas erzählen, so super selbstbewusst und sagen, oh, aber das ist so und das ist so und das ist so. Und ich weiß, das stimmt eigentlich nicht. Aber ich bin dann so verunsichert, dass ich erstmal nichts sage und dann ganz viel nachlese.
Mhm.
Und quasi, weil ich denke, ah, vielleicht habe ich ja doch nicht recht.
Ja.
Obwohl ich es studiert habe, so, ne? Ja, obwohl ich Klausuren dazu geschrieben habe, obwohl ich es weiß. denke ich, vielleicht weiß ich es ja doch nicht.
Mhm. Ja, doch, ich kann die Situation so nachvollziehen. Und ich muss wirklich sagen, der Moment, wo ich erfahren habe, dass es dafür einen Namen gibt und dass das nicht nur an mir liegt und ich nicht nur mir die ganzen Sachen, also nicht nur ich das so empfinde, das hat mir schon ungemein geholfen. Also, und ich glaube, seitdem kann ich auch ein bisschen besser damit umgehen, aber ich muss mich immer öfter wieder daran erinnern, dass das nicht, dass es nur eine Stimme in mir ist, die so spricht oder nur so eine Wahrnehmung, also so eine Empfindungssache und gar nicht was, was wirklich so real ist, weil das nicht bedeutet, dass es nicht gut in was sein kann.
Gibt es Situationen, wo du auch, wo du so merkst, du warst jetzt richtig, richtig gut und du bist voll stolz auf dich? Und was ist anders an diesen Situationen?
Doch, die Situationen gibt es auch, aber ich sehe, glaube ich, gleichzeitig immer alle Sachen, die ich in dem Moment trotzdem nicht richtig oder gut gemacht habe und die auf jeden Fall noch besser gehen könnten. Oder denke mir dann so, ja, das war jetzt gut, aber... Obwohl ich muss sagen, als wir die CurlCon gemacht haben, das war so ein Moment, wo ich danach dachte, boah, das haben wir gemacht. Und da gab es aber trotzdem dann viele Sachen, wo ich dachte, oh, da müssen wir auf jeden Fall noch in einigen Sachen besser werden und so. Aber im Endeffekt, also ich mache es dann so ganz bewusst, dass ich mich hinsetze und sage, was hast du da gerade aufgebaut? Guck nochmal zurück, weißt du? Und gar nicht nur gehe von, das hätte vielleicht anders funktionieren müssen und das hätte, weil es sind Kleinigkeiten, es ist ja kein Desaster passiert oder so. Es sind nur Sachen, die organisatorisch für uns irgendwie noch anders hätten laufen können. Aber ich muss mich dann hinsetzen, und das mache ich ganz aktiv nach so einen Momenten, dass ich mich hinsetze und sage, jetzt gucke ich mir an, was ich da eigentlich kreiert habe. Und das ist voll wichtig. Ich muss das machen, weil ich ganz oft mir sonst, also ich kriege sonst so einen kleinen Nervenzusammenbruch tatsächlich. Also, und ich meine, dass sich das anstaut. Also ich meine nicht, dass ich dann sofort so zusammenbreche, sondern was ich meine, ich versuche das kurz zu erklären, ist, ich bin immer in diesem Hustle-Modus. Ich arbeite. Und auch wenn ich auf ein Projekt hinarbeite, dann gibt es danach ja immer noch 20 Sachen, die man machen muss. Und ich habe ja immer noch andere Projekte und andere Sachen zu tun. Und dann geht es halt sofort wieder ans Arbeiten. Aber ich muss mir ganz aktiv den Moment nehmen, zu sagen, was hast du da eigentlich gerade kreiert? Und jetzt kannst du richtig stolz auf dich sein. Und das ist richtig cool gelaufen. Und das war richtig geil. Einfach nur, damit ich für mich ein Erfolgserlebnis aktiv sehe, weil ich sonst ganz schnell drüber hinweg gucke und denke, ich habe immer noch nichts erreicht. Also ich mache das wirklich ganz bewusst. Ich sage das auch anderen Leuten, dass ich immer sage, jetzt feier erst mal ganz kurz deinen Erfolg, bevor es irgendwie weitergeht, weil du kannst ja irgendwann nicht mehr. Wenn du nur arbeitest und du gar nicht siehst, was du eigentlich für dich am Erfolg, also an Erfolg irgendwie kreiert hast, dann wirst du irgendwann, also brennst du irgendwann aus.
Vielleicht sollte ich damit auch mal anfangen. Ich kann das gar nicht. Gar nicht. Wenn ich einen Erfolg habe, sehe ich entweder, was daran nicht gut war, oder ich sehe schon die nächste Hürde.
Ja.
So, dann sehe ich, ja, okay, das habe ich jetzt gut gemacht, aber dann kommt ja das noch. Oder dann muss ich noch.
Voll, oder, ich auch.
Und das, ich habe auch zum Beispiel beim Studium, ich habe ja, ich sage immer Spätstudierende, aber bin ich bei Psychologie gar nicht so sehr. Ich habe ja mit 24 habe ich angefangen. Und mein erster Gedanke, also anstatt, dass ich sehe, ey, es ist ein mega schweres Studium, ich habe irgendwie zwischenzeitlich 3 Jobs noch jongliert und so, habe mich so beruflich voll weiterentwickelt und mache es immer noch mit einem richtig guten Schnitt. Also so, weißt du, ich sehe das alles nicht, sondern das Erste, woran ich denke, ist, okay, du studierst jetzt noch ein Semester länger als alle anderen so. So, du bist, so, wenn ich dann den Abschluss habe, denke ich, weiß ich jetzt schon, dass ich denken werde, ist nichts wert, weil die anderen haben mit 24 ihren Abschluss gemacht, ich bin 27, so weißt du, so, ich habe diese Gedanken jetzt schon so und ich mach mich jetzt schon so klein und kaputt, obwohl es eigentlich eine richtig gut, also obwohl das eigentlich was ist, was man feiern könnte, was auch andere feiern, sowas. Voll. Aber ich denke, das ist nichts wert, weil ich habe nicht, weil ich es nicht mit von 18 bis 21 durchgezogen habe, weil ich es nicht mit 1,0 machen werde.
Dann werde ich dich, wenn du, dann werde ich das an die Hand nehmen und sagen, jetzt feiern wir erstmal richtig hart. Schmeißt eine Party. Ja klar, schmeiß eine Party. Wirklich, weil ich...
Aber ich werde sie nicht feiern können.
Doch, werden sie feiern. Klar. Nee, weil ich kenne das und ich muss das wirklich ganz, ganz aktiv machen, weil ich sonst, ich kenne das Gefühl. Und bei mir ist ja noch so, ich kriege ja dann zwischendurch immer genau diese Anxiety, weil ich halt nicht studiert habe und immer denke, um mich rum, weißt du, meine engsten Freunde sind Zahnärzte und Anwälte und Physiotherapeuten und Kinderärzte und ich bin immer so, und ich habe noch gar nichts gemacht. Wobei ich nichts bereue, was ich bis jetzt gemacht habe, weil ich habe total viel gemacht. Aber ich habe immer das Gefühl, ich habe nicht das gemacht, was irgendwie von mir erwartet wird oder was nachweislich ein Erfolg ist, also oder eine Errungenschaft, was ich selber für mich gemacht habe. Sondern genau da denke ich dann immer so, alles hat halt bis jetzt immer so irgendwie funktioniert. Dass ich das mit 5 Jobs und was weiß ich, 4 Stunden Arbeit gemacht habe und mir dann vielleicht doppelt so viel anlesen musste und es trotzdem erfolgreich war, das sehe ich in dem Moment nicht. Aber ja, ich kann das so krass nachvollziehen und das ist so wichtig. Also wenn wir jetzt darüber sprechen, wie man mit diesem Imposter-Syndrom besser umgeht, ich habe ganz gezielt, also online steht das alles immer ein bisschen anders, ich habe ganz gezielt gesagt, ich möchte nicht gern sagen überwinden, wie man das Imposter-Syndrom überwindet oder überkommt, weil ich davon überzeugt bin und ich habe das auch so gelesen, aber das ist, glaube ich, so auch wirklich mein Ding, dass egal wie erfolgreich, und ich meine Maya Angelou mit 11 Büchern immer noch das Gefühl hat, dass sie jemand rausfindet, dass sie gar nichts kann. Oder weißt du, dass sie im Endeffekt nur schreibt und vielleicht gar nicht die weiseste Person ist, die es gibt. Dass ich glaube, dass die größten Erfolge, also egal wie groß die Erfolge sind, dass dieses Imposter-Syndrom ganz oft bleibt und man einfach lernen kann, besser damit umzugehen.
Es ist halt, also ich glaube halt, dass es überwinden wäre halt, ich weiß nicht, sowas wie eine Phobie oder so, ja, ne? Genau. Weißt du, die du mit Konfrontationstherapie behandeln kannst und dann wobei im Grunde ist es auch nur ein Überschreiben der Angst, aber trotzdem, das ist halt etwas, also so, also allein, also wie wir sozialisiert sind und wie auch, also die Gefälle historisch sind, ne, also das, ich glaube, es ist einfach in unserer Welt, wie sie jetzt geschaffen wurde, werden Frauen immer davon stärker betroffen sein und werden schwarze Frauen noch krasser davon betroffen sein. Und voll. Genauso, also und während diese Gruppen, die aufgrund von Rassismus, Sexismus, halt solange du ein Machtgefälle hast, und unsere Gesellschaft basiert einfach darauf. Also es ist, ich meine, klar, wir schauen, es klingt jetzt so ein bisschen dystopisch alles, aber ich glaube, solange diese Systeme bestehen bleiben, wird auch dieses Hochstaplerinnen-Syndrom absolut einfach vorhanden sein.
Absolut.
Und wir haben, aber wie man besser damit umgehen kann. Also zum einen sagst, also ja, ich finde das total schön, wie du, also dass du dir so ganz bewusst deine Erfolge vor Augen
führst. Genau, ich glaube, dass es manchmal echt hilft, dass man genau das macht. Und ich, zum Beispiel, wenn ich darüber nachdenke, wir haben vorhin darüber geredet zu schreiben, so weißt du, wenn man jetzt ein Buch verfasst oder so oder seine Geschichte mal aufschreibt oder vielleicht auch sogar selber ein Buch über Poesie schreibt, also weißt du, dann denkt man voll oft so, ich habe jetzt ein Buch geschrieben, aber ich bin ja kein Autor oder keine Autorin. Aber dann denkt man so, was macht denn eine Autorin oder ein Autor aus? Weil nur wenn man Leute sieht, die irgendwelche krassen Bücher geschrieben haben, die haben auch nur was geschrieben. Weißt du, was ich meine? Also voll oft denke ich mir dann so, was...
Also...
Was auf jeden Fall schon mal hilft, ist hier mit einer seiner engsten Freundinnen zu sitzen und darüber zu sprechen.
Das stimmt. So,
weißt du, zu kommunizieren, zu ehrlich darüber zu sprechen, dass es dieses Gefühl gibt, dass dieses Syndrom gibt, dass so viele Leute das haben und auch manchmal, wenn man dann jemanden anguckt, so weißt du, ich guck dich ja auch an, denkst so, boah, du machst so krasse Sachen andauernd und ich bin manchmal echt super impressed und denke mir so, boah, Alter, voll inspirierend. Joanna, ja, dein Blick gerade ist super. Einfach nur, weißt du, wenn du mir erzählst von all deinen Projekten und ich bin immer so, boah, und dann bist du da voll in den krassen Kreisen und dann machst du so voll interessante Sachen und ich finde das immer mega cool und dann mit dir zu reden und dass du dann da sitzt und sagst, ja, ich weiß gar nicht, irgendwie fühle ich mich so. Und ich bin immer so, was? du fühlst dich auch so, weil ich fühle mich so, weißt du? Ja. Also das hilft schon gar nicht, wenn man denkt, ja, Joanna, die fühlt sich auch nicht immer fit. So,
nee, genau.
So, einfach, weil man denkt, oh shit, das ist was Reales, das ist nicht nur in meinem Kopf. Mhm. So, das, vielleicht bin ich doch das wert und ich habe nur so eine Stimme im Kopf, die mir das immer anders sagt.
Mhm.
Also darüber reden hilft auf jeden Fall.
Anzuerkennen, dass es existiert.
Genau.
Und so sich zu hinterfragen, bei Selbstzweifeln halt fragen, hey, sind die gerade berechtigt oder zweifle ich gerade an mir, weil ich es einfach
so gelernt habe.
Also, aber was auch hilft, und das habe ich auch in einer Studie gelesen, die ich euch super gerne verlinken würde oder werde, also dieses, also da geht's, also die, der Titel der Studie heißt I must have split through the cracks somehow, an examination of coping with perceived imposter syndrome. Ach du Scheiße, willst du das vorlesen?
Nein, sag
Frau Amerikanerin.
I must have slipped through the cracks somehow, an examination of coping with the perceived imposterism and the role of social support. Das ist aber nicht so einfach gewesen.
Ja, das ist Wissenschaftskauderwelsch. Das war das wirklich. Aber auf jeden Fall geht es darum, dass es halt hilft, wenn, also wenn du einer, einer Minderheit angehörst, dich halt zu gleich, also dich in einen, dich Gleichgesinnten oder beziehungsweise in diesen, in so einem Safe Space innerhalb dieser Minderheit darüber auszutauschen und quasi mit Menschen auszutauschen, die dieselben Ausgrenzungserfahrungen machen, dieselben positiven Diskriminierungserfahrungen machen und dieselben, auf die, dieselben Selbstzweifel halt haben, weil sobald du dich quasi in einer Mehrheit befindest, was, also auch wenn, auch wenn wir nur zu dritt im Raum sind, dann, sind wir, dann, ist die Sache in diesem, dann sitzen in diesem Raum nur schwarze Frauen, dann ist ja, dass dieses, das aufgehoben, dieses, dieses Machtgefälle und dieses, also ich meine, keine weiße Person kriegt zu hören, du hast, du bist aber sportlich, weil deine Muskeln schneller wachsen, ja, weil du aus Zehlendorf kommst und da ist die Luft besser. So.
Ja. Voll.
Und sich halt, dass diese, diese soziale Support von Gleichgesinnten halt helfen kann, besser damit umzugehen. Und das finde ich so schön, weil es halt einfach diese, gerade diese, diese Strukturen, die wir uns schaffen, in, also zum Beispiel, weiß ich, also als in der BPOC-Community, aber auch in der deutsch-asiatischen Community, weiß ich, dass jetzt sich so diese Safe Spaces formen und du zu Treffen gehst und dich supportest und so dich empowerst und dich mit deiner Geschichte und deinem sozialen Position und so auseinandersetzt. Das ist halt einfach nur ein komplettes Pro dafür, absolut, das weiterzumachen und weiter daran zu arbeiten und uns zu unterstützen.
Ja,
so.
Voll.
Und dass ich nicht mehr denke, ah, okay, es gibt schon eine Moderatorin mit Afro, so fertig, Deutschland braucht nicht noch mehr, sondern nein, wir alle.
So, ne? Deutschland braucht euch immer noch und braucht uns nach wie vor.
Je mehr, desto besser.
Braucht dich. Absolut. Ja, das hast du schön gesagt. Ich weiß gar nicht, ich will dazu gar nichts mehr sagen. Ich fand das super schön abgeschlossen. Go find your circle.
Ja.
Und rede mit euren Freunden darüber und teilt vielleicht diese Folge.
Ja, supportet euch.
Genau. Unser Wort zum Sonntag. Ganz literally.
Ja, jetzt ab ins Berghain.
Ja, toll, dann geht jetzt ins Berghain, aber darüber nächste Folge mehr.